So, jetzt gehen wir an den Johannesbrief. Und zwar den zweiten Johannesbrief. Und ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen ist es sicher schon mal passiert, dass er sagt, ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten Johannesbrief gibt, weil der ist so klein, den überblättert man ganz leicht, wenn man nicht in einer ganz normalen Bibellese drin ist. Und dann werdet ihr jetzt feststellen, dass er jetzt auch relativ interessant ist und vielleicht auch manchmal so, dass man achselzuckend so, und was hat der uns jetzt zu sagen? Aber ich dachte mir, wenn wir jetzt schon den ersten Johannesbrief seit Ende Oktober, seit dem Herbst durchgekaut haben, werden wir jetzt gerade diesen Sonntag den zweiten Johannesbrief und nächsten Sonntag den dritten Johannesbrief, um hier was komplett zu machen, durchnehmen in der Predigt. Zweiter Johannesbrief hat keine Kapitelangabe, drum gibt's nur Verse. Also ist der nicht so groß und hat auch zählt auch zu den zweitkürzesten Briefen nach dem dritten Johannesbrief. Also, ich lese ab Vers 1. Dieser Brief ist von dem ältesten Johannes. Er richtet sich an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich aufrichtig liebe, wie es alle tun, die Gottes Wahrheit kennen. Sehr spezieller Anfang. Wie es alle tun, die Gottes Wahrheit kennen, die Wahrheit, die in uns lebt und für immer in unseren Herzen sein wird. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, seinem Sohn, sollen mit uns sein, damit wir in der Wahrheit und in der Liebe leben. Ich war so glücklich, als ich einigen deiner Kinder begegnete und sah, dass sie in der Wahrheit leben, so wie der Vater es uns geboten hat. Und nun ist meine Bitte an dich, liebe Herrin, dass wir einander lieben. Das ist kein neues Gebot, sondern eines, das wir von Anfang an hatten. Und Liebe heißt, sich nach den Geboten Gottes zu richten. Er hat uns geboten, einander zu lieben, und so wie ihr es von Anfang an gehört habt. Er hat uns geboten, einander zu lieben, wie ihr es von Anfang an gehört habt. Viele Betrüger sind in die Welt gekommen. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich in menschlicher Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, ist ein Betrüger und Antichrist. Achtet darauf, dass ihr nicht verliert, wofür wir so hart gearbeitet haben. Strengt euch an, damit ihr den vollen Lohn bekommt. Denn wer über die Lehre von Christus hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wer der Lehre von Christus treu bleibt, wird sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden sein. Wenn jemand zu euch kommt und nicht die Wahrheit über Christus lehrt, dann ladet ihn nicht in euer Haus ein und ermutigt ihn auch sonst in keiner Weise. Wer ihn ermutigt, macht sich mitschuldig an seinem schlechten Tun. Nun hätte ich noch viel mehr zu sagen, doch ich möchte es nicht in einem Brief tun. Ich hoffe nämlich, euch bald zu besuchen zu können, dann kann ich persönlich mit euch sprechen. Dann wird nichts mehr unsere Freude trüben. Die Kinder deiner von Gott auserwählten Schwester lassen dich grüßen. Interessanter Brief, interessante Aspekte darin und sehr verwirrend, und die Theologen streiten bis heute, sind da uneins. Was ist damit gemeint, wenn er im ersten Vers schreibt, dieser Brief ist von dem ältesten Johannes, er richtet sich an die auserwählte Herrin. Gibt's da im Orient wirklich so eine Frau, die so viel Einfluss hatte, dass sie als die Herrin genannt wurde? Und welche Stellung hatten die zueinander, dass der Johannes so zu ihr geredet hat? Das ist ja total ungewöhnlich, suspekt. Die einen vermuten, es könnte tatsächlich sich um eine einflussreiche Frau handeln. Andere Ausleger, und mir gefällt der Gedanke besser, sehen darin eher diese auserwählte Herrin als eine symbolische Bezeichnung für die Gemeinde Jesu. Weil vom Alten Testament her sehen wir, dass Israel auch oftmals als Frau oder immer wieder als Frau angesprochen wurde. In Jeremia 31, 21 als Jungfrau Israel, in Micha 4, Vers 8 als Tochter Zion und so weiter. Und im Neuen Testament wird die Gemeinde auch als die Braut Christi dargestellt. Außerdem würde das dann auch zu dem Abschluss in Vers 13 passen. Dort heißt es ja nämlich, dass die Kinder deiner von Gott auserwählten Schwester lassen dich grüßen. Das könnte jetzt einfach heißen, die Johannes, der in der einen Gemeinde da beheimatet ist, schreibt an eine andere Gemeinde und nennt sie jetzt nicht Braut Christi oder nicht liebe Gemeinde, sondern einfach liebe Herrin, und die Kinder sind die Mitglieder, die dazu gehörig sind. Wenn euch das jetzt so nicht schlüssig ist, forscht mal selber nach, soll uns ja auch anregen. Predigten sind ja nicht nur dafür da, Antworten zu geben, sondern vielleicht auch mal Fragen aufwerfen zu lassen und selber danach zu forschen. Jetzt heißt es da in diesem Brief weiter, also dieses, er richtet sich an die auserwählte Herrin und an ihre Kinder, die ich aufrichtig liebe, wie es alle tun, die Gottes Wahrheit kennen. Die Wahrheit, die in uns lebt und für immer in unseren Herzen sein wird. Und ich habe mir dann dabei gefragt, kennen wir Gottes Wahrheit? Kennen wir Gottes Wahrheit in unserem Leben, also in unserem Leben, über unser Leben und über andere Menschen? Schon Pontius Pilatus fragte Jesus, als er ihn verhörte, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und oftmals kommen wir auch zu dem Punkt, meine Wahrheit ist eine ganz andere wie deine Wahrheit. Also unsere Wahrheiten sind absolut relativ. Also sollten wir auch unsere Wahrheit nicht über Gottes Wahrheit stellen. Und die Frage, die sich da sicher aufdrängt, ist auch, sind es nicht manchmal mehr die Lügen, die wir glauben, über uns und über Gott als die Wahrheit? Schon im Paradies fragte die Schlange, hat Gott wirklich gesagt? Und dann auch an anderer Stelle, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern sein wie Gott. Was so viel bedeutet wie mit, Gott ist nicht ehrlich zu dir. Gott belügt dich. Gott meint es doch nicht gut mit dir. Wenn du dich auf Gottes Willen einlässt, kann es sein, dass es für dich doch verheerende Folge hat. Willst du das wirklich? Als junger Kerl, ich weiß noch, war so ungefähr 18 Jahre alt, da hatte ich nach einer relativ bewegten Zeit, dass ich einerseits mich mit 14 mal ganz klar für Jesus entschieden hatte, ihn als persönlichen Herrn und Retter angenommen habe, und dann aber in dieser Spannung lebte von, ich wollte eigentlich was bei meinen Freunden gelten und ich wollte mit denen meine Zeit verbringen. Also bin ich wochenends, vor allem Freitagabend und Samstagabend, lang mit denen unterwegs gewesen. Und somit war mir die Kraft nicht da, auch gar keine Lust, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Und vom Herzen war ich nach wie vor ein an Gott gläubiger Mensch. Aber die Wahrheit, die ich glaubte, war, wenn ich wenn ich in die Gemeinde gehe, wenn ich mit Christen zusammen bin, dann habe ich doch nicht das Leben, was doch viel cooler ist. Gott beraubt mich doch etwas, was wo ich denke, ich muss mich selber drum kümmern, die Beziehungen pflegen und richtig coole, man würde fast salopp sagen, Neudeutsch heute, ist nicht pervers gemeint, eine geile Party, die geht eigentlich besser mit viel Alkohol und ohne Gott. Und das ist Wahrheit vielleicht für den einen oder anderen. Hat Gott wirklich gesagt? Und ich frage mich echt so für mich und ich möchte uns da auch mit hineinnehmen, was ist die Wahrheit, die du über Gott hast und was ist die Wahrheit, die du glaubst, dass Gott über dir hat? Wir hängen in der Spannung drin, dass wir als wahr an glauben und da sind wir, werden wir in unserem ganzen Schulsystem geprägt. Jemand hatte mal in einer Talkshow gesagt, das Schulsystem, wie es heute funktioniert, ist nicht mehr nach den heutigen Bedürfnissen. Kaum einer der heutigen oder der Berufe der Zukunft kann durch das Schulsystem, wie es jetzt ist, abgedeckt werden. Unsere Kinder wurden nach einer preußischen Art und Weise, die nicht groß aufmucken, die lesen, rechnen, verwalten lernen, das sollen sie können. Aber für die eigentlichen kreativen Dinge, für das, was die heutigen neuen Medien bringen, ist das Schulsystem noch gar nicht gewappnet. Und in unserem Denken ist ja nach wie vor drin, du musst gut in der Schule sein, du musst einen Abschluss haben, Hauptsache du hast einen Abschluss, egal was du dann machst, Hauptsache du hast einen Abschluss, du musst was in der Gesellschaft leisten, sonst, das sind so vielleicht die Richtigkeiten, die wir von der Welt her kennen, von der Gesellschaft, aber welche Richtigkeit habe ich vielleicht für mich, dass ich in Bezug auf Gott denke, wenn ich nicht alles gebe, freut er sich nicht oder dann verliere ich meine Errettung. Oder wie eine Frau mal vor 20, 30 Jahren zu ihrem Sohn gesagt hat, der befreundeter Pastor von mir ist, der sagte, meine Mutter glaubte allen Ernstes, dass wenn Jesus wiederkommt und sie gerade dann erlebt, dass sie sündigt, wäre es jetzt zu schnell gefahren oder in der Disco steht oder im Kino, dann wäre sie nicht bei der Rettung dabei. Und was für eine Wahrheit glauben wir? Glauben wir, dass Gott zu uns ein hundertprozentiges Ja hat, dass er sein Leben für unser Leben so hingegeben hat, weil er gesagt hat, du bist mir wertvoll, ich möchte dir ein gutes, ein erfülltes, ein besonderes Leben geben, das du dir mit nichts anderem geben kannst und das dir auch niemand anderer stillen kann und dass die Wahrheit, die von Gott herkommt, auch die ist, dass weder eine andere menschlich arrangierte Beziehung diese Bedürfnisse stillt, die Gott uns stillen kann und dass er derjenige ist, von dem alles Leben ausgeht und zu dem alles Leben zurückkommt. Und darum wirbt er bei jedem von uns. Ist die Wahrheit, Gott hat ein hundertprozentiges Ja und wenn ich auf ihn vertraue, geht's mir besser, als wenn ich selber versuche, mein Leben zu steuern oder Gott irgendwo zu überzeugen, dass ich doch ein guter Christ bin und Belohnung haben sollte. Vers 3 heißt weiter, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn, sollen mit uns sein, damit wir in der Wahrheit und in der Liebe leben. Aha, Wahrheit hat was mit Liebe zu tun. Und dann heißt es hier, Johannes schreibt da in Vers 4, ich bin so glücklich, dass ich einigen deiner Kinder begegnet und sah, dass sie in der Wahrheit leben, so wie es der Vater uns geboten hat. Und ich habe mir gedacht, Johannes, das hast du jetzt echt positiv formuliert. Das hast du jetzt mal echt positiv, konstruktiv formuliert. Man könnte aber eigentlich auch sagen, ey, liebe Gemeinde, Es gibt echt ganz viele, die leben nicht in der Wahrheit und nicht in der Liebe. Und Johannes schreibt, ich bin so froh, dass sich einige, also das sind nicht alle, er sagt, es sind einige, die in der Wahrheit und in der Liebe leben, so wie es der Vater geboten hat. Peter Riedel hat uns im Church Life Prozess schon in einer Schulung gesagt, wir können nicht von alle reden. Es bringt nichts, dass wir von allen reden. Alle gibt's nicht. Alle ist auch nicht biblisch. Wenn wir doch alle ganz leidenschaftlich hingegeben beten würden, würden hier der Saal schon lang aus allen Nähten platzen. Wenn wir doch alle regelmäßig, was auch immer, wenn wir doch alle bereit wären, Dienste zu übernehmen, wenn wir doch alle in der Bibel lesen. Alle gibt's nicht. Alle gibt's nicht. Johannes formuliert es positiv, sagt, ich bin so froh, dass doch einige. Und ich denke denn so, und ich sitze hier im Gospelhaus und ich denke mir, wie cool echt, dass wir einige Leute sind in der Gemeinde, die echt was bewegen wollen, die vorwärts gehen. Als Älteste sind wir jetzt seit einigen Monaten dran und versuchen, uns in einem Turnus wöchentlich zum Beten treffen. Und ich weiß, dass es auch gerade für unsere Ältesten, die ja voll im Beruf, voll in Familie und manchmal auch größere Distanzen zum Fahren haben, zum Arbeitsplatz, echt was kostet, nochmal die Stunde extra jede Woche rauszuschneiden. Und ich bin echt dankbar, dass einige in unserer Gemeinde das nicht egal ist, was und wie sich unsere Gemeinde entwickelt, sondern dass wir da an einen Punkt kommen, zu sagen, Jesus, wir möchten in den Drive kommen, den du schenkst. Und die Frage wird sicher für dich und für mich sein, will ich zu diesen einigen dazugehören oder zähle ich mich da nicht dazu? Ich habe am letzten Montag war ich eine große Runde joggen und eigentlich hatte ich mir immer vorgenommen, ich wollte mir so ein Headset da besorgen und dass ich dann mir, während ich laufe, Predigen anhöre. Und ich habe zwar das Headset schon besorgt, aber ich habe ja auch keine Lust, ein großes Telefon mitzuschleppen, wo ich die ganzen Dings drauf hätte. Also hat es bisher noch nicht geklappt. Habe ich mir vorgenommen, okay, macht ja nichts, ich bin in Zwiesprache mit Gott. Ich rede mit Gott, während ich da so laufe. Und ich war da so unterwegs und in mir wühlte es so ein Stück weit auf, wo ich dachte, David, ich vermisse an dir selber dieses Feuer für Jesus. Diese Leidenschaft ist dieses Jahr irgendwie noch nicht so da. Und das ärgert mich. Und dann hatte ich so gesagt, Gott, ich möchte echt mal wieder was mit dir erleben. Und wisst ihr, was passierte? Es kam prompt eine Antwort zurück. Und die sagte, David, du bist ganz schön egoistisch. Ihr Menschen. Und ich hatte das Gefühl, als redete er zu mir, mal so ganz pauschal. Euch geht's nur drum, was mit mir zu erleben. Hast du dich schon mal gefragt, ob ich was mit dir erlebe? Und ich war sprachlos. Ich dachte, ja, Jesus, ich gehöre denn vielleicht doch auch mal zu diesen Event-Haschern, die sagen, wie wäre das so cool, wow, tschakka, und hier, und die Leute bekehren sich, und hier wäre echt was los, und ich könnte danach sagen, ich habe echt was mit Gott erlebt, aber haben wir auch so Qualitätszeit mit Gott, dass Gott was mit uns erlebt? Haben wir Zeit mit Gott, dass Gott was mit uns erlebt? Und ich stelle mich hier nicht auf die Stufe, auf die höhere Stufe, predige euch an und sage, da müsst ihr jetzt wohl echt mal was verändern. Sondern ich merke für mich, Jesus, in meinem Herzen soll echt die Bereitschaft sein, dass du was mit mir erleben darfst. Hier bin ich, sende mich. Wahrheit und Liebe gehört zusammen. Und Johannes erinnert hier dran, es geht darum, oh, Wahrheit und Liebe, das sind echt Dinge, die zueinander gehören. Wie willst du denn jemand lieben, den du betrügst? Und wenn du mit jemandem ehrlich und wahrhaftig umgehst, dann spielt echt auch Liebe mit. Johannes 13, Vers 34, genau, das haben wir kurz vorgegriffen, weil in dem fünften Vers sagt Johannes, das ist kein neues Gebot, sondern eines, das wir von Anfang an hatten. Und mir ist dann so, Johannes, hast du nicht in deinem Evangelium Folgendes geschrieben, Johannes 13, Vers 34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Aber hier schreibst du, das ist kein neues Gebot, sondern eines, das wir von Anfang an hatten. Widerspricht sich jetzt hier Johannes? Natürlich wissen wir, dass Gott von Anfang an Liebe ist und von Anfang an in der Liebe als Motivation den Menschen schuf und den Menschen auch mit einem freien Willen schuf. Obwohl ihm klar war, dass das mit so viel Leid verbunden ist, wenn der Mensch seinen freien Willen auch wirklich auskostet. Und doch können wir auch hier verstehen und sagen, ja, Johannes schreibt, was wir von an, es ist kein neues Gebot, das er jetzt als neue Lehre hereinbringt, sondern etwas, das wir schon von Anfang, zur Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, hat es Jesus uns auf den Weg gegeben. Und die Liebe heißt, Vers 6, sich nach den Geboten Gottes zu richten. Er hat uns geboten, einander zu lieben, wie ihr es von Anfang an gehört habt. Und es ist auch so, ich glaube, das kostet echt eine Entscheidung, das ist auch echt eine Willensentscheidung. Wir Menschen sind so schnell daran, andere zu verachten, wegen egal was. Das kann's Aussehen sein, das kann Entscheidungen sein, das kann vielleicht sein, dass ich mich in dem einen oder anderen alleingelassen fühle. Verachtung ist sowas, was wir so leicht uns aneignen können, über den einen oder anderen keine wertschätzenden Gedanken haben, sondern verachtende Gedanken zulassen und vielleicht sogar aussprechen. Und ich gehöre da selber zu denen, die echt sagen müssen, Herr, bewahre da echt meinen Mund, dass ich in der Wertschätzung und nicht in der Verachtung nicht nur denke, sondern auch rede. Und dann kommt aber hier Johannes auf diesen einen Punkt und er ist ziemlich wichtig. Vers 7, viele Betrüger sind in die Welt gekommen. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich in menschlicher Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, ist ein Betrüger und Antichrist. Ich hatte vor einigen Wochen aufgrund des ersten Johannesbriefes euch schon mal gesagt, es geht nicht so drum um diesen, wer ist der Antichrist, sondern dass es im Laufe der Geschichte schon vielen Leuten zugesprochen wurde, der Antichrist zu sein, unter anderem Diktatoren, die in Deutschland tätig waren oder bis hin momentan populärer Kandidat war Barack Obama, wobei ich weiß nicht, ob es nicht schon jemanden gibt, der noch mehr heißer gehandelt wird. Um diejenigen geht's gar nicht, sondern es geht darum, sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich in menschlicher Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, ist ein Betrüger und Antichrist. Es ist ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Und der hier angesprochen ist, der hat auch was damit zu tun, dass ich sage, dass es die Überlegung gibt, es muss doch auch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, zu Gott zu kommen, als durch Jesus. 1. Korinther 2, Vers 2 schreibt Paulus und die folgenden Verse. Sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaften, meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Er sagt in dem Vers 2, ich habe mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Es ist die zentrale Botschaft unseres Glaubens, dass Jesus in die Welt kam, 100% Mensch, 100% Gott, dass er am Kreuz gestorben ist, und es gibt keine andere Versöhnungsmöglichkeit als durch ihn, als durch das Kreuz. Das ist echt brutal. Ich hatte jetzt in letzten Wochen die eine oder andere Anfrage, 2016 Heaven's Gates durchzuführen mit meiner Frau. Und der Termin war schon fast fest. Und dann kam aus unterschiedlichen Richtungen Deutschlands, irgendwann musste der Pastor zurückrudern, sagen, bei mir im Leitungsteam, der eine oder andere kommt damit nicht klar, das so eindrücklich darzustellen, dass diese Kreuzigung so massiv dargestellt wird und dass es tatsächlich diese Sache gibt, entweder entscheiden wir Menschen uns für Jesus oder es gibt ein ewiges Verlorensein. Und hier warnt aber der Johannes und sagt, Leute, sobald da quasi andere Möglichkeiten aufgetan werden, jeder soll nach seiner Fassung selig sein, in England boomen wohl atheistische Kirchengemeinden, die der volle Renner sind. Das heißt, die sagen, komm, die haben Lobpreis, die haben alles, es geht nur nicht um Gott. Die treffen sich so wie eine freikirchliche Gemeinde, sind da auch beieinander, haben Gemeinschaft, alles, aber das Zentrale herausgenommen. Es geht nicht um Gott, es geht nicht um Jesus, es geht nicht um Errettung. Und die wachsen. Wenn es darum geht, dann bin ich dankbar, dass wir noch nicht gewachsen sind aufgrund von einem Abdriften von der klaren Botschaft. Und dann heißt es hier in Vers 9, wer über die Lehre von Christus, Vers 8 erst noch, achte darauf, dass ihr nicht verliert, wofür wir so hart gearbeitet haben. Das hört sich etwas sehr wohlwollend wieder an. Achte darauf, dass ihr nicht verliert, wofür wir so hart gearbeitet haben. Man könnte auch sagen, wofür wir mitunter bereit waren, unser Leben zu lassen und zu Tränen gesät haben. Wenn man liest, was Paulus alles mitgemacht hat, von mehrmalige Steinigung, aus der Stadt rausgeworfen, ins Gefängnis, ausgepeitscht, gefoltert und so weiter. Welcher Preis hat es damals gekostet, mit so einer idiotischen Idee zu kommen, da musste jemand sterben, dass du leben kannst. Dieser Stellvertreter-Tod Jesu am Kreuz für ewiges Leben für uns, das hat in das damalige Weltbild sowas von überhaupt nicht reingepasst, dass man die am liebsten auslöschen wollte, die sowas gepredigt haben. Weil das ging in das Denken eines normalen, griechisch geprägten Römers überhaupt nicht rein, weil es eigentlich klar ist, habe ich einen starken Gott, dann ist der Bestimmer und dann ist der nicht schwach. Und wenn dein Gott so schwach ist, dass der sich von Menschen binden lässt und hinrichten lässt, dann will er mit dem nichts zu tun haben. So ist die Denkweise gewesen. Und Johannes sagt hier, ey, strengt euch doch mal an. Achtet darauf, dass ihr nicht verliert, wofür wir so hart gearbeitet haben. Strengt euch an, damit ihr den vollen Lohn bekommt. Und dann, denn wer über die Lehre von Christus hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Manchmal ist es besser, bevor wir uns da in theologische Spitzfindigkeiten und darüber die Köpfe heiß rauchen. Hat jetzt das Johannes an eine Herrin geschrieben? Warum nennt er die Herrin in Kleinasien oder aus einer Gemeinde? Das sei völlig egal. Also darüber sollten wir nicht in theologischen Disput kommen oder uns so weit entzweien, dass wir sagen, wir können nicht mehr miteinander in der Gemeinschaft Jesus unterwegs sein, sondern ey, alles, was darüber hinausgeht, soll uns doch nicht auseinanderbringen. Und dann nochmal einfach so einen praktischen Hinweis, den man missverstehen kann in Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und nicht die Wahrheit über Christus lehrt, dann ladet ihn nicht in euer Haus ein und ermutigt ihn auch sonst in keiner Weise. Wer ihn ermutigt, macht sich mitschuldig an seinem schlechten Tun. Das kann jetzt verunsichern und du denkst dann für dich so, oh, okay, das heißt, keine Gemeinschaft mit Menschen, die Gott nicht kennen oder die irgendeinen Blödsinn erzählen. Abschotten. Meint es gar nicht. Jeder kann doch glauben, was er will. Und mich interessiert ja, was die Leute für Glaubensüberzeugungen haben. Das ist ein Unterschied, als wenn wir als Gemeinde sagen würden, eben jemand lehrt anderes, sagt, ey, das mit dem Kreuz von Golgatha ist nicht so wichtig. Hauptsache, ihr haltet Frieden untereinander und wir beten jetzt einfach für den Weltfrieden und da wäre doch am besten auch gut, wenn wir das auch so mit anderen Religionen zusammen zelebrieren. Das würde sich für die Gesellschaft sowas von richtig anhören. Aber da einfach zu sagen, nee, das machen wir nicht. Und für mich ist auch klar, übergemeindliche Ökumene funktioniert nur auf dem Fundament von Jesus Christus, auf dem als den Sohn Gottes, 100% Mensch, 100% Gott, ihm als Mensch gekommen, als Mensch gekreuzigt und als der große Retter aufgefahren in den Himmel, von dem ich erwarte, dass er eines Tages wiederkommt. Warum erwarte ich es? Weil es das Wort Gottes sagt. Solchen Leuten keine Plattform bieten, das ist damit gemeint. Also nicht, dass ihr Angst habt, ja, nicht jetzt mit Leuten über ihre Weltanschauung reden und nur, und das kann manchmal auch so, manchmal ist man auch einfach höflich und sagt dann vielleicht, ja, das hört sich voll toll an. Viel Erfolg mit dem, was du da glaubst. Manchmal ist es einfach besser, nichts zu sagen. Oder einfach nur jemand, der Mann, den Nicky Gamble gecoacht hat, sagte, du musst den Leuten nicht unbedingt sagen, dass sie falsch liegen. Sag doch einfach nur, das ist ein interessanter Gedanke, den habe ich so noch nie gehört. Und dann ist es, bist du schon auf fein raus, wo du sagen kannst, ich muss nicht sagen, du bist falsch, aber ich muss dich auch nicht darin ermutigen. Ja, und zum Schluss, das schreibe ich seitdem auch in fast jeden kurzen Brief rein, den ich an irgendjemand schreibe, E-Mail. Nun hätte ich noch viel mehr zu sagen, doch ich möchte nicht, das möchte ich nicht in einem Brief tun. Ich hoffe nämlich, euch bald besuchen zu können. Dann kann ich auch persönlich mit euch sprechen. Dann wird nichts mehr unsere Freude trüben. Die Kinder deiner von Gott auserwählten Schwester lassen dich grüßen. Was war jetzt also die Aspekte in diesem Brief? Einerseits, es geht darum, dass wir uns ausstrecken nach der Wahrheit Gottes für uns und nicht nach den Lügen, die wir vielleicht glauben oder antrainierte Lügen, die wir glauben, wie du bist dumm, du bist hässlich, du bist unbegabt, alle anderen können alles besser wie du, sondern was denkt Gott über mich? Was denkt Gott über unsere Situation, über meine Situation, über mein Leben und auch über unsere Gemeinde? Ein zweiter Aspekt war der wichtige, dass wir an der Lehre festhalten, dass es um Christus allein geht, um Christus in der, dass das Kreuz vom Golgatha wir durch nichts quasi oder dem nichts gleichstellen oder sagen, es gibt da eine andere Lösung, mit Gott oder miteinander versöhnt zu sein. Die Bestrebung gibt es, aber die Möglichkeit gibt es nicht. Und dann auch eben diesen Aspekt, dass wir uns da auch nicht mitschuldig machen wollen, wenn andere Verkehrtes glauben und ihnen auch noch hier die Plattform bieten. Soweit die Inhalte vom zweiten Johannesbrief zusammengefasst. Ich möchte beten. Jesus, in meinem Herzen schwingt echt, dass ich noch viel mehr für dich brennen mag. Dass die Begeisterung, wie wir es eigentlich auch als unsere Vision haben, dass wir motiviert sind und ermutigend, dass es in meinem Herzen noch viel mehr schwingt. Nicht den Leuten mein Evangelium um die Ohren haue, sondern in dieser dienenden, wertschätzenden Haltung einfach meine Geschichte erzähle, so wie es uns der Philipp am Anfang gesagt hat. Danke Gott, dass du ein guter Gott bist und dass deine Gedanken, deine Wahrheit über uns was ganz Kostbares ist und dass es nicht auf menschliche Leistung ankommt, nicht auf nicht in die Verkrampfung, sondern dass wir erstmal aus Gnade gerettet sind und dass die Gnade von dir am Kreuz bewirkt wurde, weil du am Kreuz den Preis bezahlt hast. Jesus, ich bete dich, dass in unseren Herzen, und hier bete ich für uns alle, dass wir nicht nur uns danach ausstrecken, dass wir was mit dir erleben, sondern Jesus, dass wir uns auch hingeben, dass du was mit uns erlebst. Und das soll echt als ein, vielleicht auch als ein Ausblick für die nächsten Wochen sein. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich möchte nicht im Weg stehen, dass du was mit mir erlebst, sondern ich will bereit sein, dass du was mit uns erleben darfst. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für dein Wort, für deine Klarheit. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir miteinander genießen dürfen. Und gib uns auch immer wieder die Weisheit, nicht verachtend, sondern wertschätzend und dankbar miteinander umzugehen. In Jesu Namen. Amen.